Herr Professor Reiter, Sie haben in letzter Zeit zum Thema geklonte Polymerkristalle geforscht. Sie experimentieren also mit Kristallen. In welchem Größenbereich arbeiten Sie da?
Grüß Gott. Ja, der Größenbereich, der überstreicht viele Längenskalen. Das fängt natürlich an mit dem Molekül an sich, aber geht dann bis zu Größen, die Sie auch mit dem Auge erkennen können. Ich gebe immer als Beispiel die Schneeflocke. Das ist jetzt zwar kein kompliziertes Molekül, wie Polymere sein können, aber die physikalischen Grundlagen sind doch ähnlich. Und wenn Sie jetzt ist der Winter vorbei, wenn Sie Schneeflocken sehen, dann können Sie sich vorstellen, was das für Kristalle sein können. Und Polymerkristalle sehen so ähnlich aus.
Das Thema Klonen von Kristallen klingt ja sehr abenteuerlich. Es gibt viele uns bekannte Kristalle, die alltäglich genutzt werden. Diese bestehen zum Beispiel aus Kristallmaterialien wie Kochsalz, Zucker, Schmuckstein, aber auch Metall. Welche Kristallmaterialien benutzen Sie für Ihre Forschung?
Das sind Moleküle, im Gegensatz zu Salz zum Beispiel, die sehr, sehr viel länger sind. Das heißt, das Molekül kann man sich so als eine Kette von Einzelbausteinen, die chemisch miteinander verbunden sind, vorstellen. Und als einfaches, anschauliches Beispiel kann man sich auch Spaghettis vorstellen. Und das sind dann so kettenähnliche, lange Moleküle, die verschiedenste Formen einnehmen können, insbesondere wenn sie weich sind, wenn sie geschmolzen sind. Im kristallinen Zustand ist das dann etwas anders.
Und was genau erforschen Sie anhand dieser Kristalle?
Also die grundlegende Frage ist, wie kann man so komplizierte, lange Moleküle in einen kristallinen Verband bringen? Kristallin heißt, dass die Moleküle extrem gut geordnet sind, dass jedes Molekül einen Platz hat, den man vorher berechnen kann und dass es eine Beziehung gibt zwischen einem Molekül und dem anderen, was zum Beispiel den Abstand betrifft, so wie in jedem Kristall.
Ihre Kristalle sind ja keine herkömmlichen Kristalle, sie nennen sich Polymerkristalle. Können Sie diesen Begriff der Polymerkristalle für unsere Hörer, die nicht alltäglich mit Physik zu tun haben, verständlich beschreiben?
Ich denke, jeder weiß, was ein Kristall ist, zumindest wenn man die einfachen Formen sich anschaut. Er kann natürlich auch etwas komplizierter aussehen. Der Unterschied zu Polymerkristallen ist, dass die Moleküle, die Bausteine, mit denen dieser Kristall gebaut wird, sehr komplex sind. Zum Beispiel eben, wie ich gesagt habe, lange kettenähnliche Moleküle. Und da ist es nicht ganz so einfach, wenn Sie sich wieder an die Spaghetti erinnern, wie Sie die in einen geordneten Zustand bringen können. Wenn Sie die mal gekocht haben, dann ist vorbei.
Warum eignen sich Polymerkristalle besonders für Ihre Forschung?
Ja, im Unterschied zu kleinen Molekülen kann so ein kettenähnliches Molekül, so ein Spaghetti, eben verschiedenst gefaltet werden. Da gibt es keine Regel, wie oft man das falten muss, beziehungsweise wenn man diese Kristalle erzeugt, dann kann man nicht immer davon ausgehen, dass die optimal sind. Das heißt, die Moleküle sind mal so gefaltet und als Konsequenz aus dieser Unordnung oder dieser Möglichkeit, sich die Anzahl der Falten auszuwählen, können diese Kristalle dann eben auch im Gegensatz zu anderen Kristallen bei verschiedenen Temperaturen schmelzen. Das ist jetzt vielleicht etwas zu kompliziert ausgedrückt, aber Konsequenz ist, dass Sie es nicht mehr wissen, wann das Ding schmilzt.
In der Physik gibt es ja für alles Gesetze und Formeln. Was mir aus der Schule noch so einfällt, ist, Geschwindigkeit ist gleich Weg durch Zeit. Sie haben nun entdeckt, dass alle Bereiche eines polymeren Kristalls bei verschiedenen Temperaturen schmelzen. Müssen unsere Physikbücher jetzt umgeschrieben werden?
Nein, das denke ich wäre viel zu viel gesagt, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu einfache Modelle ansetzt, dass man jetzt nicht alles in einen Topf wirft und sagt, weil es ein Kristall ist, schmilzt er eben bei einer Temperatur, sondern der Kristall, den die Polymere bauen, hat eben sehr unterschiedliche Strukturen, sehr verschiedene Dicken zum Beispiel. Und das bewirkt, dass Teilbereiche dieses Kristalls bei verschiedenen Temperaturen, bei unterschiedlichen Temperaturen schmelzen. Sozusagen ein Kristall, der gleichzeitig geschmolzen sein kann, aber auch kristallin sein kann.
Die polymeren Kristalle schmelzen bei verschiedenen Temperaturen. Diese Thematik ist nach meinem Verständnis mit der Wissenschaft der Chemie verknüpft. Welche fachlichen Überschneidungen gibt es bei Ihrer Forschung?
Ja, ich meine, der einfachste Ansatz ist natürlich, dass man Polymere erstmal braucht, bevor man sie kristallisieren kann. Und die kriegt man zwar auch aus der Natur, die biologischen Makromoleküle, aber wenn man einfache Modellsysteme haben möchte, die man auch genau charakterisieren kann, dann ist es besser, wenn man mit Chemikern zusammenarbeitet, die auch vernünftig herstellen können, weil Physiker sind in der Regel nicht in der Lage, die wirklich so hundertprozentig ideal zu synthetisieren. Das heißt, man arbeitet zusammen.
Sie haben Ihre Forschungen im wissenschaftlichen Magazin Nature Materials veröffentlicht. Wie wichtig sind solche Veröffentlichungen für Sie?
Ich glaube, da muss man zwei Aspekte unterscheiden. Es ist natürlich schon wichtig, dass man auch ein breites Publikum anspricht, damit die Information, dass es so etwas überhaupt gibt, an möglichst viele Leute herangetragen wird. Für die Diskussion mit Fachkollegen, die exakt auf dem gleichen Thema arbeiten, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, in welchem Journal die Arbeit veröffentlicht worden ist. Da hängt es eher davon ab, welche neuen Erkenntnisse und welche Details in dieser Arbeit drinnen stehen.
Geht da nicht immer die Angst mit, dass hart erarbeitete Ergebnisse einfach geklaut werden?
Nein, ich denke nicht, dass man da wirklich Angst haben muss, weil wenn eine Idee neu ist und sie auch von anderen übernommen wird, dann muss man eigentlich froh sein darüber. Im Wettbewerb von so vielen Ideen, wenn da eine meinetwegen geklaut wird oder auch benutzt wird von vielen Kollegen, ist das eigentlich positiv zu sehen.
Wenn ich abends in unserer WG-Küche koche, kommt mir die Erfindung der Teflonpfanne ziemlich oft zugute. Wo sind denn die Anknüpfungspunkte Ihrer Forschung zur Praxis?
Ja, ich denke, der erste Punkt ist, dass man ein besseres Verständnis davon hat, wie sich diese langen Moleküle ordnen, um Kristalle zu bauen. Beziehungsweise, man weiß ja jetzt schon seit Längerem, dass diese Kristalle nicht perfekt sind. Und man stellt sich die Frage, wie kann man diese Kristalle besser machen und dann Materialeigenschaften, wie zum Beispiel ihre Teflonpfanne, dahingehend verbessern kann, dass man die Schichten, die Beschichtung in der Teflonpfanne stabiler hinkriegt, dass sie weniger Abrieb hat, dass sie längerlebig ist. Und diese Art von Erkenntnissen kann man schon aus der Grundlagenforschung herausziehen.
Herr Professor Reiter, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war Professor Günther Reiter vom Physikalischen Institut der Uni Freiburg. Werden Kristalle geschmolzen, entstehen neue. Doch die Molekülorientierung der neuen Kristalle bleiben gleich. Das konnte das Forschungsteam um Professor Reiter nachweisen.